SWR 2 Hörspiel.
Was bisher geschah. Als auf der Türschwelle von 221b Baker Street der russische Journalist Alexei Komarow zusammenbricht, sind seine letzten Worte Nogi Diavola, Teufelsfuß. Watson leistet sofort erste Hilfe und weicht seinem Patienten auch auf dem Weg zum Krankenhaus nicht von der Seite. Doch noch im Krankenwagen werden der Doktor und der zwischen Leben und Tod schwebende Journalist gekidnappt. Gewarnt durch eine kurze Nachricht Watsons verlässt Sherlock die Baker Street und entgeht so einem direkten Besuch des russischen Geheimdienstes. Sein Bruder Mycroft legt ihm nicht nur deshalb nahe, in diesem Fall unbedingt mit der Regierung zusammenzuarbeiten, denn der schwerkranke Alexei Komarow sei im Besitz eines brisanten Manuskripts gewesen, das für viele von großem Interesse ist. Inzwischen sind Watson und der russische Journalist in einem geheimen Krankenhaus angekommen. Sofort hegt der Doktor den Verdacht, dass er durch den Journalisten mit einer gefährlichen Substanz in Berührung gekommen ist. Vielleicht ist sein Patient Opfer eines biologischen Anschlags geworden und Watson hat sich bei der Ausübung seiner ärztlichen Pflicht infiziert. Als man ihm Kaliumjodid-Tabletten gibt, begreift Watson, dass er radioaktiv verstrahlt wurde. Komarow ist in der Zwischenzeit an der ihm verabreichten Dosis Polonium-210 gestorben. Sherlock findet derweil heraus, dass Komarow zuletzt in der Wohnung von Leonid Abramow, einem schwerreichen russischen Oligarchen, gelebt hat. Beide verbindet ihre regierungskritische Haltung gegenüber dem Präsidenten ihres Heimatlandes. Bei einem heimlichen Besuch in der Wohnung im noblen Belgravia überrascht Sherlock zwei Männer, die diese offensichtlich gerade durchsuchen. Es kommt zu einem heftigen Kampf, doch Sherlock kann sich glücklich aus der Affäre ziehen. Anschließend stattet Sherlock Leonid Abramow einen Besuch ab. Von ihm erfährt er, dass Komarow an einem kompromittierenden Buch über Wassili Wassiljewitsch Bogdanow, den amtierenden Präsidenten, gearbeitet hat. Doch als Leonid Abramow erfährt, dass Komarows letzte Worte Teufelsfuß sind, packt ihn die Angst. Der Noga Diavola ist ein brutaler Auftragskiller, der in manchen Kreisen gefürchteter als der Tod selbst ist. Sherlock und Watson. Neues aus der Baker Street. Die Spur des Teufels. Zweiter Teil. Noga Diavola. Der Teufelsfuß. Von Viviane Koppelmann. Frei nach Motiven von Arthur Conan Doyle.
Eine kleine Spende für eine arme alte Frau. Kommt schon, Leute. Seid nicht so knickrig. Na, geht doch.
Brenda!
Na, wie ist es, Mann? Schon die Welt gerettet?
Noch dabei. Und wie steht es mit meinem kleinen Rechercheauftrag? Habt ihr etwas herausgefunden?
Ja, haben wir. Also, dieser Typ, der Russe, hatte in den letzten Tagen zwei Verabredungen. Vor 3 Tagen hat er sich mit dem einen von dem Foto hier in Kensington Gardens getroffen. Direkt an der Peter Pan-Statue. Owen, unser Mann vor Ort, meinte, dass die beiden sich über irgendwas gestritten haben. Der Russe hat dem anderen Typen einen Briefumschlag aufgezwungen, den der aber gar nicht haben wollte. Aber nach einigem Hin und Her hat er den dann doch genommen und ist damit abgehauen. Vorgestern hat der Russe sich dann mit einem anderen Russen in einer Sushi-Bar getroffen. Der ist hier auch auf dem Foto drauf. Die Bar kennst du vielleicht? Izu? Direkt am Piccadilly Circus? Ja, danach ist er nach Hause. Gestern ist er dann direkt zu dir in die Baker Street gefahren. Und sah nicht gut aus.
Ist euch sonst noch etwas Außergewöhnliches aufgefallen?
Da in dem Sushi-Laden, da ist so ein merkwürdiger Typ rein, als sich die beiden Russen da getroffen haben. Ist meinem Kumpel auch nur aufgefallen, weil der echt strange war. Also, als er rein ist in die Bar, da hat er gehinkt, aber als er später wieder rauskommt, läuft er wie eine Eins.
Interessant. Danke vielmals, Brenda. Und hier, für deine Mühen.
Jederzeit wieder, Sherlock. Ach, und dein Besuch ist wieder abgereist.
Wunderbar. Mrs. Hudson wird sich freuen, das zu hören.
Umgehend suchte Sherlock die Sushi-Bar auf. Glücklicherweise erinnerte sich der Besitzer, Mr. Takamashi, noch an die beiden russischen Gäste, die 2 Tage zuvor bei ihm gewesen waren.
Die beiden Herren saßen gleich hier vorne. Sie haben beide unser Sushi-Spezialmenü bestellt. Das erfreut sich großer Beliebtheit bei unseren Gästen.
Ist Ihnen etwas Besonderes aufgefallen?
Ja. Ein Herr trat ein, und ging zielsicher auf die beiden zu. Er zog sein linkes Bein ein wenig nach, das ist mir aufgefallen. Er unterbrach die Unterhaltung der beiden. Es war offensichtlich, dass die Herren wenig angetan waren von seinem aufdringlichen Benehmen. Aber das schien ihn nicht weiter zu stören. Er bestellte Sake, trank eine Schale mit ihnen und verließ wenig später unser Lokal.
Ist Ihnen noch etwas aufgefallen? Wie sah der Mann aus?
Ich kann Ihnen das nicht so genau sagen. Für mich sehen alle Europäer ähnlich aus. Bis auf sein Handicap war an dem jungen Mann nichts Außergewöhnliches. Er war noch recht jung, nicht sonderlich groß oder stark, eher ein Bürotyp.
Sherlock bedankte sich und verließ die Bar. Draußen suchte er die Straße nach Überwachungskameras ab. Als er die nächste gefunden hatte, ging er schnellen Schrittes auf die Kamera zu und blieb davor stehen.
Mycroft, melde dich bei mir, sofort!
Es dauerte nur wenige Augenblicke, dann klingelte Sherlocks Handy.
Mycroft?
Sherlock, was soll dieser kindische Blödsinn? Wenn du mich sprechen möchtest, dann ruf mich einfach an.
Wenn der Geheimdienst vorbeikommt, besitzt er auch nie die Höflichkeit, seinen Besuch anzukündigen.
Und das ist neu für dich?
Mitnichten.
Was gibt es also?
Kannst du mich abholen? Ich habe ein paar Dinge mit dir zu besprechen.
Bleib, wo du bist. In wenigen Augenblicken ist ein Wagen bei dir.
Danke. Gute Fahrt. Ein Taxi hatte mich nach meiner Entlassung nach Hause gefahren. Ich war hundemüde, als ich endlich wieder in der Baker Street ankam. Ich wollte nur noch duschen, etwas essen und mich dann aufs Ohr hauen. Hatte ich doch seit fast 72 Stunden nicht mehr geschlafen. Gerade als ich die Tür aufdrücken wollte, sie hing nur halb in den Angeln, tippte mir jemand auf die rechte Schulter.
Dr. Watson?
Ja?
Ich drehte mich um und blickte in eine verspiegelte Sonnenbrille. Dann packte der Unbekannte mich am Arm und zog mich in eine feste Umarmung, aus der ich mich nicht befreien konnte.
Lassen Sie mich los! Was soll das? Hilfe!
Am besten kommen Sie mit, ohne sich zu wehren.
Der Mann drückte mir ein Tuch auf den Mund, das den beißenden Geruch eines starken Betäubungsmittels verströmte. Ich versuchte, mich aus dem festen Griff meines Angreifers zu befreien, doch ich bekam keine Luft. Wie aus weiter Ferne registrierte ich, dass ein anderer Mann half, mich in einen bereitstehenden Kastenwagen zu tragen. Dann knebelte er mich und legte mir Fesseln an. Als der Wagen sich in Bewegung setzte, wurde ich endgültig bewusstlos.
Bleib da stehen, Shelley.
Und wie sollen wir uns aus dieser Distanz miteinander unterhalten?
Sehr komisch. Wer weiß, was du mit dir rumträgst.
Mycroft deutete auf einen Geigerzähler und forderte Sherlock auf, mit diesem über seinen Körper zu fahren.
Dann darf ich also annehmen, dass Alexei Komarov radioaktiv vergiftet wurde?
Das ist richtig. Wir konnten eine sehr hohe Dosis Polonium-210 in seinem Körper nachweisen. Leider kam jede Rettung zu spät. Er ist vergangene Nacht verstorben.
Komarov hat früher für den KGB und später dann auch für den FSB gearbeitet.
Ja, er muss sich wohl ein paar Feinde gemacht haben, sonst hätten seine alten Genossen ihn nicht so brutal ermordet.
So, so. Demnach geht er davon aus, dass der russische Geheimdienst dahinter steckt. Ihr seid ja von einer ganz schnellen Truppe.
Die Anschrift dieses Verbrechens spricht jedenfalls dafür. Dabei hatten wir gehofft, dass der Kalte Krieg schon lange beendet ist.
Und John, wie geht es ihm?
Und wir haben ihn komplett durchgecheckt. Bei dem heroischen Versuch, Komarov medizinisch zu versorgen, hat er sich geringfügig verstrahlt. Er wurde bereits entlassen und müsste in der Zwischenzeit in die Baker Street zurückgekehrt sein.
Woher wusstet ihr eigentlich so gut über Komarov Bescheid?
Er genoss politisches Asyl.
Genau wie sein Förderer und Finanzier Leonid Abramov.
Höre ich da eine Spur von Spott?
Leonid Abramov ist genauso wenig ein politischer Verfolgter, wie es Alexei Komarov war.
Ich würde sagen, das liegt im Auge des Betrachters.
Verstehe. Auch Kapital bedarf eines Asyls.
Was hast du noch in Erfahrung bringen können?
Dass er sich mit einem anderen Russen in der Sushi-Bar getroffen hat. Später ist dann noch ein dritter Mann hinzugestoßen.
Aber mit wem er sich getroffen hat, das weißt du nicht.
Nein.
Hier, das sind alle Kontaktmänner Komarovs, von denen wir wissen. Vielleicht sind die beiden Gesuchten darunter.
Den hier habe ich schon mal auf einem Foto gesehen. Ivan Sobolev.
War ebenfalls beim KGB und gilt als enger Freund Komarovs.
Sagt dir der Name Sterndale etwas?
Wie kommst du auf ihn? Er ist ein wichtiger Kontakt von Komarov.
Ich habe mit ihm telefoniert.
Professor Dr. Leon Sterndale gilt als die Instanz in politischer Ökonomie mit Schwerpunkt Osteuropa und Russland. Er lehrt am
King's College, genauer gesagt auf dem Strand Campus.
Wie ich sehe, hast du deine Hausaufgaben gemacht.
Professor Sterndale versuchte gestern, Alexei Komarow zu kontaktieren, musste aber leider mit mir vorlieb nehmen. Ich vernahm während unseres Telefonats im Hintergrund die Geräuschkulisse eines Universitätscampus und entfernte Schiffsmotoren, ich nahm an, von der Themse. Obwohl Sterndale mir seinen Namen nicht verraten wollte, grüßte ein Student ihn höflich im Vorbeigehen. Ein Hoch auf die gute Erziehung. Es kam nur die Strand in Frage. Der Campus befindet sich unweit der Themse und der Waterloo Bridge.
Und das soll ich dir glauben?
Nicht überzeugen? Okay, ich habe ihn gegoogelt.
Wie amüsant. Hat Sterndale etwas Nennenswertes erwähnt?
Nein.
Sherlock?
Wir wissen doch beide, worum es hier geht. Nach derart brisanten Informationen leckt sich doch jeder Geheimdienstler die Finger.
Wenn du nicht kooperierst, werde ich Mutter bitten, mal wieder nach dir zu schauen.
Das wagst du nicht.
Findest doch heraus.
Also gut, reden wir Klartext. Du weißt genauso gut wie ich, dass sich die ganze Affäre um das Manuskript von Komarow dreht. Ihr wollt es, um die Informationen gegen Bogdanow einzusetzen. Der russische Geheimdienst will es vernichten und ich will nur den Fall lösen. Nebenbei gesagt, bezweifle ich ein wenig, dass ihr sehr viel sorgsamer mit den darin enthaltenen Informationen umgeht als eure russischen Konkurrenten.
Ich erwarte, dass du die Brisanz der Situation erfasst, mein lieber Bruder. Bald sind Wahlen.
So ist es. Ein Wettlauf mit der Zeit und um das Manuskript hat begonnen.
Komarow hatte das Manuskript also nicht bei sich?
Er hat es wohlwissend nicht behalten. Sobolev, Professor Sterndale und ein unbekannter Dritter waren die letzten Menschen vor mir und John, die Komarow lebend gesehen haben. Alle Beteiligten schweben in großer Gefahr. Da wir nur die Identität von zwei der drei Männer kennen, gilt es, den dritten Mann zu finden und Sobolev sowie Sterndale zu schützen. Nur so haben wir eine Chance, auch das verschollene Manuskript zu finden. Schaut doch mal in eure Videoüberwachungsdateien vor dem Restaurant Izu. Vielleicht könnt ihr ja herausfinden, wer unser dritter Mann ist. Ich habe da schon so eine Vermutung.
Ich setze meine Leute dran.
Also, arbeiten wir zusammen? Mutter wäre hoch erfreut. In der Zwischenzeit statte ich Sobolev einen Besuch ab.
Ich erwarte von nun an etwas mehr Kooperation. Verstanden?
Miss Stuart, ich brauche Sie. Jetzt.
Ich komme wohl zu spät.
Tut mir leid, Holmes. Als meine Leute ankamen, brannte es bereits lichterloh. Wir haben eine verbrannte Frauenleiche im Schlafzimmer gefunden und eine Männerleiche im Arbeitszimmer. Beide wurden aus nächster Nähe mit einem gezielten Kopfschuss regelrecht hingerichtet. Ob es sich bei den beiden tatsächlich um Mr. und Mrs. Sobolev handelt, wird nach der Obduktion endgültig geklärt sein. Aber wir gehen erstmal davon aus.
Schon eine Idee, wie es zu dem Brand kommen konnte?
Wenn Sie mich fragen, war das Ganze eindeutig Brandstiftung. Die ganze Wohnung ist benzingetränkt. Die Täter haben sich nicht die leiseste Mühe gemacht, dies zu vertuschen. Das Ganze hier hat eindeutig Signalwirkung. Die Sobolevs haben es sich offensichtlich mit den falschen Leuten verscherzt.
Mit alten Kollegen vom russischen Geheimdienst.
Jedenfalls trägt der Anschlag diese Handschrift. Holmes, wissen Sie, was das bedeutet?
Wie haben Sie die Wohnung vorgefunden?
Warten Sie mal. Jones, kommen Sie mal. Sie waren doch als Erster vor Ort, oder?
Ja, Sir. Zusammen mit Cleaver.
Berichten Sie doch mal kurz, in welchem Zustand Sie die Wohnung der Eheleute Sobolev vorgefunden haben.
Als wir ankamen, waren die Fenster bereits von dem Druck des Feuers zersprungen und dichte Rauchschwaden quollen hervor. Ich rief sofort die Feuerwehr. Wir evakuierten die anderen Bewohner aus dem Haus. Auffällig war, dass die Wohnungstür der Familie Sobolev offensichtlich aufgebrochen worden war.
Ist Ihnen sonst noch etwas aufgefallen?
Nein, Sir. Es ging ja auch alles sehr schnell. Kurz darauf traf schon die Feuerwehr und die Kollegen ein und übernahmen.
Na, Holmes, was meinen Sie?
Kommen Sie, Lestrade, ich erzähle es Ihnen unterwegs. Wir müssen sofort zu Professor Sterndale.
Ich hoffe, er ist nicht zu Hause.
Von Anonymous an Sherlock Holmes at wissenschaft-der-deduktion.co.uk. Betreff, vermisst du etwas? 5. März, 21.45 Uhr. Könnte es sein, dass der berühmte Sherlock Holmes etwas für ihn sehr Wertvolles verloren hat? Ein kleiner Tipp. Sie erhalten besagten Wertgegenstand nur dann unversehrt zurück, wenn eine kleine Gegenleistung erfolgt. Das verschwundene Manuskript von Alexei Komarow. Der Termin für eine Transaktion folgt. Ihre üblichen Tricks können Sie sich sparen. Sie stehen unter ständiger Beobachtung.
Ich bin mir noch unschlüssig, ob ich es persönlich nehmen soll. Sherlock bemerkte mein Verschwinden erst Stunden, nachdem ich entführt worden war. Genau genommen bemerkte er es erst, als meine Entführer Kontakt zu ihm aufnahmen.
Nun machen Sie schon, John. Gehen Sie ran.
Sie sprechen mit der Mailbox von Dr. John Watson. Leider kann ich ihm...
John. John.
So viel zu deinem vielgepriesenen Freund Sherlock Holmes. The Real Watson, 23:03.
At the Real Watson. Ich gebe zu, das hat mich schon verletzt. John Watson, 23:04.
Ich habe mich bei Ihnen entschuldigt, John. Erste Geige, 23:05.
At erste Geige. Innerhalb von 76 Stunden werde ich zweimal entführt. Und meinem Mitbewohner fällt mein Verschwinden nicht mal auf. John Watson, 23:06.
John, entschuldigen Sie die kleine Spitzfindigkeit, aber nur fürs Protokoll. Sie wurden nur einmal entführt. Die erste Evakuierung diente Ihrer eigenen und der Staatssicherheit. Und auf Ihre SMS bin ich auch sofort aktiv geworden. Erste Geige, 23:06.
Was auch immer. Sherlock hatte Inspektor Lestrade auf der Fahrt zu Leon Sterndales Wohnung über die Ereignisse der vergangenen Tage in Kenntnis gesetzt. Lestrade war alles andere als begeistert, in einen internationalen Agenten-Thriller hineingeraten zu sein. Doch nun standen die beiden vor der Wohnung. Der DCI wollte gerade die Klingel betätigen.
In Anbetracht der Tatsache, dass bereits Komarov und auch Sobolev Besuch von einem ungebetenen Gast hatten, halte ich es durchaus für angebracht, uns unangekündigt und weitestgehend unbemerkt Zugang zur Wohnung zu verschaffen.
Darf ich Sie daran erinnern, dass Scotland Yard für gewöhnlich nicht in die Wohnungen Londoner Bürger einbricht?
Nun, Scotland Yard vielleicht nicht, aber Sherlock Holmes scheut davor in einer Notsituation wie dieser nicht zurück.
Zur Kenntnis genommen.
Sherlock betrachtete das Türschloss genau, zog dann ein kleines Etui aus seiner Jackentasche und machte sich mit einem Set Dietriche ans Werk.
Ich bin beeindruckt und beunruhigt, Holmes.
Kommen Sie, Lestrade. Dafür ist jetzt keine Zeit.
Die beiden fanden die Wohnung in verwüstetem Zustand vor. Wie schon in Komarovs Wohnung waren Polster, Kissen und die Matratze aufgeschlitzt worden. Bilder lagen zerschmettert herum. Der Boden und einige Schrankrückwände waren aufgestemmt worden und nach Hohlräumen abgesucht worden. Von Professor Sterndale aber fehlte jede Spur.
Hier hat ganz offensichtlich jemand etwas gesucht. Was ist das, Holmes? Eine Diskette, CD oder ein USB-Stick?
Das kann ich leider nicht genau sagen, aber was mich vor allem interessiert, hat er es gefunden.
Zimmer für Zimmer suchten sie die Wohnung nach dem Manuskript ab. Da es bereits dunkel wurde, schaltete Inspektor Lestrade die Deckenbeleuchtung in Sterndales Büro ein, um sich besser umschauen zu können.
Riechen Sie das?
Was denn?
Schwach wahrnehmbarer Geruch von Bienenwachs. Ich war mit dem Geruch einer brennenden Kerze. Kein offenes Feuer, leere Umgebung. Alle Fenster sind verschlossen. Identifikation der möglichen Ursache. Deckenbeleuchtung. Mit Einschalten des Lichtes. Eintreten des Geruchs. Die relevanten Parameter. Schaffenheit des Wachs. Mögliche enthaltene Giftstoffe. Auslösung einer entsprechenden Kettenreaktion. Ausgangswiderstand. Kapazität. Zeit für die Berechnung. Ergebnis. Knapp 3 Sekunden verbleiben. Zeit genug. Schalten Sie das Licht sofort wieder aus. Schnell.
Was hat das zu bedeuten, Holmes?
Wollen Sie sterben?
Ich fürchte, ich verstehe nicht.
Als Sie die Deckenlampe einschalteten, haben Sie die Mordwaffe selbst aktiviert.
Kurzerhand griff sich Sherlock einen Stuhl, stieg darauf und untersuchte mithilfe seiner Handyleuchte die Deckenlampe. Schnell presste er sich ein Taschentuch auf Mund und Nase.
Wie ich es mir dachte.
Was sehen Sie?
Jemand hat eine kleine Wachskapsel auf die Glühbirne geklebt. Schaltet man die Glühbirne ein, wird sie warm. Das Wachs schmilzt und setzt ein giftiges Gas frei. Ein genialer Einfall. Das muss ich schon sagen.
Woher nehmen Sie nur immer diese Eingebungen, Holmes? Verblüffend. Ich sage das ja wirklich selten, aber diesmal freue ich mich wirklich über Ihre Anwesenheit.
Aber das trägt nicht die Handschrift des FSB. Das hier ist viel zu subtil, viel zu raffiniert. Wenn Sie mich fragen, haben wir es hier mit einem ganz anderen Kaliber von Kriminellen zu tun.
Und Sie werden mir bestimmt gleich verraten, wer das sein soll.
Ich nehme an, der Name Teufelsfuß sagt Ihnen nichts.
Sollte er?
Ich gehe davon aus, dass dieser Profikiller hierfür verantwortlich ist.
Aber wie geht das zusammen? Die Sobolevs werden ganz offensichtlich vom FSB hingerichtet und hier macht sich ein Auftragskiller so eine große Mühe. Holmes, das stinkt zum Himmel.
Sie sagen es, Lestrade, Sie sagen es.
Zum Glück war Sterndale heute nicht zu Hause.
Die Frage ist nur, wo steckt er jetzt? Nur er kann wissen, wo sich das versteckte Manuskript von Alexei Komarov befindet. Wir müssen ihn vor dem Teufelsfuß finden. Diese Informationen in den falschen Händen könnten Europa ins Chaos und einen dritten Weltkrieg stürzen.
Wie soeben bekannt wurde, ist der Geschäftsmann Leonid Abramow bei einem schweren Autounfall in Frankreich ums Leben gekommen. Die französische Polizei bestätigte, dass sich der Unfall unweit des Künstlerstädtchens Saint-Paul-de-Vence in der Nähe von Nizza ereignete. Mr. Abramow besaß dort eine Villa und war offensichtlich auf dem Weg dorthin. Die näheren Umstände des Unfalls konnten noch nicht geklärt werden. Aber alles deutet darauf hin, dass er die Gewalt über seinen Wagen verloren hat. Leonid Abramow galt als einer der reichsten Männer der Welt und hat sein geschätztes Vermögen von rund 20 Milliarden Pfund mit seinem russischen Öl- und Gaskonzern Petrogas und dem Medienkonzern Mosk satt gemacht. Im Zuge der Machtübernahme von Präsident Wassili Bogdanow emigrierte Abramow nach Großbritannien und baute die international agierende Abramow Inc. Corporation auf, die in London ihren Hauptsitz hat. Mit Bekanntgabe des plötzlichen Todes Leonid Abramows fiel der Aktienwert der Firma um 12 Punkte.
Professor Sterndale, endlich.
Guten Abend, Mr. Holmes.
Gut, dass Sie sich melden. Wir haben eine sichere Leitung, wir können also offen miteinander sprechen.
In Ordnung. Ich habe mich über Sie informiert, Mr. Holmes. Ihre Expertise ist außergewöhnlich. Wir sollten uns treffen. Wie Sie sicherlich wissen, befindet sich etwas in meinem Besitz, das nicht mir gehört.
Davon bin ich ausgegangen. Ich schlage vor, wir treffen uns dort, wo Sie und Mr. Komarov sich zu treffen pflegten. Und geben Sie Acht, dass Captain Hook Sie nicht erwischt.
Woher wissen Sie? Gerne. Wann?
Sagen wir um Mitternacht?
In Ordnung, ich werde da sein.
Professor Sterndale,
ja?
Uns sitzen die Geheimdienste im Nacken und wir müssen auch für Ihre Sicherheit sorgen. Wir beide wissen, dass die Informationen in den falschen Händen Europa in die Krise stürzen könnten. Ich habe einen Plan.
Hilfe! Hilfe!
Meine Entführer hatten mich gefesselt und geknebelt und mir einen Leinensack über den Kopf gezogen. Ich erinnere mich nicht, dass sie mich aus dem Wagen geholt hatten. Nach einer kurzen Fahrt hielt der Transporter an und die Männer blieben mit mir im Fahrzeug. Offensichtlich warteten sie auf weitere Anweisungen. Ich versuchte mich zu befreien und um Hilfe zu rufen, doch meine Entführer machten mir schnell deutlich, dass ich das besser sein lasse.
Halt deine Fresse, wenn du leben willst, hast du verstanden?
Ich weiß nicht mehr, wie lange ich so da lag. Aber es müssen Stunden gewesen sein. Irgendwann verlor ich das Bewusstsein. Die letzten Tage waren ein einziger Albtraum und ich hatte keine Kraft mehr.
Oh, mein armer, tapferer Liebling. Mary loves John, 23.22 Uhr.
At Mary loves John. Danke, mein Schatz. John Watson, 23.23 Uhr.
Sie konnten in dieser Situation gar nichts anderes machen. Miss Marples, Better Detective, 23.24 Uhr.
Haben Sie denn irgendwelche Anhaltspunkte erkennen können? English Bulldog, 23.25 Uhr.
Bis heute habe ich keine Ahnung, wie meine Entführer aussahen, auch wer sie beauftragte. John Watson, 23.26 Uhr.
Und wie ging es weiter? Democracy Now, 23.27 Uhr.
Ich kann nicht genau sagen, wie lange ich bewusstlos war. Allerdings fand ich mich an einem anderen Ort wieder, als ich wieder erwachte. John Watson, 23.28 Uhr. Nachdem Sherlock erkannt hatte, dass mit besagtem Wertgegenstand meine Wenigkeit gemeint war, entwickelte er jedenfalls einen tollkühnen Plan zu meiner Rettung. Ihr dürft gespannt sein. Um Mitternacht traf er sich mit Professor Sterndale an der Peter Pan Statue in Kensington Gardens. Doch die beiden waren nicht allein. Im Gegenteil. Mycrofts und Lestrades Leute standen gut versteckt auf Position. Und auch eine russische Delegation hatte es sich nicht nehmen lassen, gegen Mitternacht einen Ausflug in den Park zu machen. Nicht zu vergessen die ominösen Auftraggeber meiner Entführung. Sterndale wartete bereits auf Sherlock. Der distinguierte ältere Herr sah zerknittert und unrasiert aus.
Professor Sterndale?
Mr. Holmes?
Lassen Sie uns ein Stück laufen. Die Geier kreisen. Wenn Sie verstehen.
Ja, gut. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal mitten in einer Art James-Bond-Film wiederfinden würde.
Woher kannten Sie Alexei Komarov?
Kannten? Ist er tot?
Leider, ja.
Er wurde ermordet, oder? Wie?
Er wurde radioaktiv vergiftet. Polonium 210.
Ich habe noch versucht, ihn zu warnen. Aber er wollte nicht auf mich hören.
Wovor wollten Sie ihn warnen?
Ein befreundeter Professor an der Lomonossow-Universität in Moskau hatte eine Information abgefangen, dass Alexei und sein Vorhaben, dieses Buch über Bogdanow zu veröffentlichen, für großen Ärger im Kreml gesorgt hatten. Offensichtlich hatten ein paar alte Genossen vor, Alexei an der Veröffentlichung zu hindern. Einige Kapitel in diesem Manuskript sind sehr brisant und äußerst diffamierend. Manch einer müsste bei Erscheinen um seine politische Position bangen, ganz zu schweigen von Präsident Bogdanow.
Deshalb die Bestrebungen des russischen Geheimdienstes, dieser Informationen habhaft zu werden und sie zu beseitigen.
Mit Sicherheit. Die politische Lage in Russland und in den GUS-Staaten ist alles andere als stabil. Eine Staatskrise, ausgelöst durch so einen Skandal, könnte schnell zu einem Flächenbrand führen. Im schlimmsten Fall zu Inflationen oder Bürgerkriegen. Das möchte die russische Regierung natürlich mit allen Mitteln verhindern.
Sie haben, wie besprochen, den USB-Stick bei sich?
Ja. Aber ich muss Sie noch einmal eindringlich daran erinnern, dass dieses Manuskript unter keinen Umständen in die falschen Hände geraten darf. Auch nicht in die Ihres Bruders. Dies könnte zu weiteren politischen Verwerfungen führen und eventuell auch zum Krieg in Europa.
Sie können mir vertrauen. Ich hege ganz ähnliche Bedenken wie Sie.
Da mein guter Freund Alexei tot ist, feige vergiftet wurde von diesem System, steht mein Entschluss fest. Ich werde nicht mehr zögern. Es ist Zeit für einen Machtwechsel. Ich möchte leben, verstehen Sie?
Professor Sternell, passen Sie jetzt gut auf. Holen Sie bitte den Stick aus Ihrer Hosentasche hervor und reichen ihn mir gut sichtbar. Dann verabschieden Sie sich von mir und verlassen den Park. Ist alles für Ihre Flucht arrangiert?
Machen Sie sich keine Sorgen. So, wie wir es besprochen haben.
Und damit steckte Professor Sterndale die rechte Hand in die Hosentasche, zog sie kurz darauf wieder hervor und reichte sie Sherlock. Der ergriff und schüttelte sie kurz. Dabei wechselte der winzige USB-Stick, den Sterndale in der Handfläche versteckt hielt, den Besitzer.
Lassen Sie von sich hören, ja?
Sie bekommen Nachricht aus Nimmerland. Versprochen.
Noch im Gehen trennten sich ihre Wege und Sterndale verschwand zwischen den naheliegenden dichten Büschen in die Dunkelheit. Kaum war die Transaktion beendet, stürmten die verfeindeten Agenten und Lestrades Männer auf Sherlock zu. Doch noch ehe sie ihn erreichten, gingen plötzlich Maschinengewehrsalven los und eine hohe Schießerei setzte ein. Aus allen Ecken und Verstecken wurde wild geschossen. Im ersten Augenblick konnte in dem Chaos keiner genau ausmachen, wer das Feuer eröffnet hatte. Die Briten oder die Russen. Doch noch ehe das zu erkennen war, fuhr ein gepanzerter Geländewagen vor und hielt direkt vor Sherlock und schirmte ihn ab. Die Tür zur Rückbank wurde aufgerissen und Sherlock hineingezerrt. Die Tür war noch nicht ganz verschlossen, da brauste der Wagen schon mit hohem Tempo davon. Sherlock und das Manuskript waren entführt worden.
Verdammt nochmal!
Der Wagen brachte Sherlock zum Globe Theater. Durch das Gebäude gelangte er in den Innenhof.
Mr. Holmes! Schön, dass Sie es einrichten konnten.
Moriarty.
Nicht überrascht?
Enttäuscht.
Nun, was sagen Sie?
Wozu?
Fangen wir doch vielleicht mit diesem Ort hier an.
Ein Theater.
Das Globe Theater. Shakespeares Wirkungsstätte.
Was spielen wir denn heute? Den Kaufmann von Venedig?
Nein, das wohl nicht.
Was wollen Sie von mir, Moriarty?
Sie haben es immer noch nicht kapiert, oder?
Dann klären Sie mich doch auf.
Nicht so eilig, mein Lieber. Ich brenne darauf zu hören, wie die Theorie des großen Sherlock Holmes zu diesem Fall hier lautet. Sie haben doch eine Theorie, oder?
Selbstverständlich. Nun, nachdem ich erfahren hatte, wer Alexei Komarow war und woran er arbeitete, deuteten alle Indizien zunächst auf einen Auftragsmord ehemaliger Wegbegleiter Komarows vom KGB bzw. FSB hin. Erst recht, als es sich bei den übrigen Opfern ebenfalls um Russen, Dissidenten und Exilanten handelte, enge Vertraute von Komarow, schien dies auf den ersten Blick die Handschrift des russischen Geheimdienstes zu tragen und erinnerte an einen trivialen Agententhriller, blieb doch ein Zweifel. Warum sollte der russische Geheimdienst derart unbedacht handeln? Warum also machte sich jemand solche Mühe, einen bekannten Kreml-Kritiker auf diese Weise umzubringen? Es gibt sauberere, diskretere Methoden. Aber spätestens als ich ihre kleine Giftkapsel auf der Glühbirne in Professor Sterndales Arbeitszimmer fand, wusste ich mit Sicherheit, dass es sich nicht um die Tat des Geheimdienstes handeln konnte. Ich muss schon sagen, das war überaus kreativ.
Danke.
Aber warum? Was ist Ihre Motivation?
Haben Sie wirklich keine Ahnung?
Um ehrlich zu sein, nein.
Jetzt enttäuschen Sie mich aber, Sherlock. Ich hatte gehofft, dass Ihnen dieser Fall genauso viel Vergnügen bereitet wie mir. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Hatten Sie Ihrem Mitbewohner nicht geschrieben, dass Sie sich schrecklich langweilen? Wie viele Fälle haben Sie in der Vergangenheit abgelehnt, weil sie zu offensichtlich waren, zu banal? Haben Sie es denn wirklich noch nicht verstanden? Ich bin die Antwort auf all Ihre Fragen. Der ultimative Verbrecher für den unfehlbaren Ermittler. Sie machen mich erst möglich. Der Consulting Criminal für den Consulting Detective.
Sie waren das. Der Teufelsfuß.
Ich konnte nicht widerstehen. Ich liebe es, Theater zu spielen. Es ist so viel realistischer als das Leben. Und nebenbei konnte ich auch noch etwas Verwirrung stiften. Der echte Teufelsfuß wird es mir hoffentlich verzeihen.
Und Ihre Auftraggeber?
Auftraggeber? Natürlich wollte auch ich das Manuskript. Es ist von unschätzbarem Wert. Viele potenzielle neue Kunden. Du verstehst? Shelley. Also musste es ein bisschen lauter zugehen und der Russe musste natürlich an ihrer Haustür angespült werden. Der Rest hat sich praktisch von alleine ergeben.
Sie sind ein Spieler, Jim. Und als solchen habe ich Sie wohl unterschätzt. Als ich den Giftgasanschlag bei Sterndale näher betrachtete, war mir klar, dass ich es mit einem ebenbürtigen Gegner zu tun habe.
Sie haben ein deutlich zu eng gefasstes Bild der Situation. Sie stolpern nur über die Grenze, von der Sie noch gar nicht wissen, dass sie die Grenzen Ihrer Vorstellung beschreibt. Mit meiner kleinen, unartigen Aktion hier habe ich die diplomatischen Verhältnisse empfindlich gestört. Und nebenbei bemerkt, es gibt für mich nichts Besseres, als mich an der Destabilisierung der politischen Weltlage zu erfreuen. Wissen Sie auch, wieso?
Das Chaos ist Ihr Ziel. Es ist der beste Nährboden für Ihre Art. Denn sie kann nicht richtig wachsen und gedeihen in Friedenszeiten, Sicherheit, Demokratie und all dieser sentimentale Quatsch. Deshalb sind diese Beweismaterialien für Sie auch so wertvoll. Habe ich recht? Sie sind ein Sammler brisanter Informationen. Immer einen Schritt voraus. Das ist die Devise.
Sie sagen es.
Nun, dann lassen Sie uns diese Transaktion beenden. Sie erhalten die Informationen im Austausch gegen John Watson.
Oh. Nicht ganz. Ich erhalte die Informationen und Sie erhalten die Chance, ein kleines Rätsel zu lösen, um Ihren geschätzten Kameraden rechtzeitig vor seinem Ableben zu retten.
Und wer sagt mir, dass Sie Wort halten?
Heute etwas misstrauisch, Mr. Holmes.
Lieber etwas misstrauisch als etwas tot.
Wir haben doch gerade erst angefangen, uns kennenzulernen. Ich befürchte, Sie müssen mir vorerst vertrauen.
Wortlos reichte Sherlock Moriarty den USB-Stick, der gierig danach griff. Sofort steckte er ihn in einen Mini-Laptop, den er aus seiner Jackentasche zog, um die Daten zu prüfen. Wie erwartet befand sich das Manuskript auf dem Stick. Moriarty überflog es kurz, schloss dann zufrieden den Laptop und wandte sich wieder an Sherlock.
Wunderbar. Gute Arbeit, mein Lieber. Und wie versprochen, mein Hinweis auf das Rätsel.
Er übergab Sherlock eine verzierte Keramikkaraffe, packte den Laptop unter seinen Arm und ging langsam davon.
Sayonara, Mr. Holmes. Auf ein baldiges Wiedersehen.
Sherlock sprang sofort in ein Taxi und fuhr zum Piccadilly Circus.
John? Sind Sie hier irgendwo?
Hier.
Ich hatte erst vor ein paar Sekunden das Bewusstsein zurückerlangt und fand mich in einem gespenstisch leeren Sushi-Restaurant wieder. Ich saß zusammengesackt auf einem Stuhl, als einziger Gast. Vor mir eine Karaffe Sake und eine passende Trinkschale. Wie lange war ich ohne Bewusstsein gewesen? Ich wusste es nicht. Und wie war ich hierher gekommen? Ich hatte schrecklichen Durst und wollte gerade den Sake trinken, als ein Mann in einem Strahlenschutzanzug und mit Atemmaske auf mich zugehechtet kam.
Lassen Sie den Becher fallen. Er ist radioaktiv vergiftet.
Was?
Der Sake. Komarov wurde mit dem Sake vergiftet.
10. März, 23.51 Uhr. Erneut wurde ich in die Krankenstation des MI6 gebracht. Doch dieses Mal blieb mir die Quarantäneschleuse erspart. Dr. Richards konnte mich ziemlich schnell beruhigen. Auch dieses Mal war ich nicht verseucht worden. Dank der Jodtabletten war die unmittelbare Nähe des radioaktiven Gegenstands für mich nicht sonderlich gefährlich gewesen. Aufgrund meiner langen Sedierung war ich natürlich dehydriert und litt an Kopf- und Muskelschmerzen. Man hatte mich mit einer hohen Dosis Propofol ruhig gestellt. Aber nach ein paar Infusionen mit isotonischer Kochsalzlösung wurde ich nach Hause entlassen. Seitdem bemüht sich Sherlock ausgesprochen freundlich und zuvorkommend zu mir zu sein.
Noch etwas Tee, John? Oder lieber einen Brandy?
Jetzt hören Sie schon auf mit diesem Theater. Ich bin noch am Leben und es ehrt Sie, dass Sie ein schlechtes Gewissen haben. Viel schlimmer ist doch, das Manuskript ist für immer verloren. Es muss hart für Sie gewesen sein, diesen Fall verloren zu geben und mit leeren Händen vor dem MI6 zu stehen.
Nun, ja. Ja.
Erzählen Sie mir lieber, was mit Professor Sterndale geschehen ist. Wie ich in der Times gelesen habe, hat er seinen Lehrstuhl am King's College aufgegeben.
Professor Sterndale hat sich auf eine längere Forschungsreise begeben. Hier in London ist es zurzeit nicht sicher für ihn. Patagonien soll zu dieser Jahreszeit sehr schön sein.
Entgegen unserer unausgesprochenen Übereinkunft, dass ich die Türe bei jedem Klingeln zu öffnen hatte, war Sherlock die Treppe hinunter geeilt und nahm ein kleines Päckchen vom Postboten entgegen.
Von wem ist es?
Kein Absender, aber der Stempel besagt, dass es in Chile aufgegeben wurde.
Sherlock riss das Papier auf und holte ein Buch heraus. Ich staunte nicht schlecht, zum Vorschein kam eine frühe Ausgabe von Peter Pan. Sherlock klappte das Buch auf, blätterte zu einer bestimmten Seite und da, eingelassen in die Seiten, lag ein USB-Stick. Sherlock grinste zufrieden.
Der gute Professor Sterndale. Unser Plan ist aufgegangen. Moriarty wird sich zu Tode ärgern. Hier ist das Manuskript sicher.
Mit diesen Worten schließe ich meinen Bericht. Wenn mir in nächster Zeit jemand mit Sake oder Sushi zu nahe kommt, kann ich für nichts garantieren. Aber ich bin natürlich heilfroh, dass wir dieses Abenteuer überlebt haben. Spokoi noi nochi.
Brüderchen, schön, dass es dir gut geht. The Real Watson 007.
At the Real Watson. Danke, Harry. John Watson 008.
Nach so viel Aufregung könnte ich einen Schlummertrunk vertragen. Möchten Sie auch einen Brandy, John? Baker Street Home 009.
At Baker Street Home. Sehr gerne, Mrs. Hudson. Bin gleich bei Ihnen. John Watson 010.
Und was passiert jetzt mit Dr. Watsons Entführer? Kommt er einfach so davon? Das ist doch total unfair. Sweet Sandy 95, 0:11.
Oh ja, total unfair. Smiley. Kaisersauce, 0:12.
Jedes Märchen braucht einen guten altmodischen Schurken, nicht wahr? Erste Geige, 0:13.
Erste Geige, tja, da wir das jetzt geklärt hätten mit dem Flirten, ist es erstmal vorbei. Kaisersauce, 0:14.
Ed Kaisersauce, wir werden es ja sehen. Übrigens, schöne Lektüre gehabt. Eine Lektüre von kurzer Dauer, nehme ich an. Erste Geige, 0:15.
Ed Erste Geige, selten so gelacht. Ein Text mit einem eingeschleusten Virus. Darauf hätte ich auch selbst kommen können. Aber das kommt Sie noch teuer zu stehen. Kaisersauce, 0:16.
Ed Kaisersauce, wie sagten Sie noch so schön? Ich bin ein Sammler von Informationen. Und wer weiß, was sich damit noch anstellen lässt. Julian Assange und Edward Snowden sind mir da eine große Inspiration. Erste Geige, 0:17.
Sherlock und Watson. Neues aus der Baker Street. Die Spur des Teufels. Zweiter Teil. Noga Diavola, der Teufelsfuß. Von Viviane Koppelmann. Frei nach Motiven von Arthur Conan Doyle. Es sprachen Sherlock Holmes, Johann von Bülow, Dr. John Watson, Florian Lukas, James Jim Moriarty, Stefan Kaminski. Inspektor Lestrade, Peter Jordan. Mycroft Holmes, Kai Magnus Sting. Professor Leon Sterndale, Martin Engler. Mr. Takamashi, Udo Schenk. Brenda, Judith Engel. Mrs. Hudson, Cornelia Boje. Harry Watson, Nele Rosetz. Mary, Britta Steffenhagen. Sandy 95, Lisa Hirdiner. English Bulldog, Henning Nören. Democracy Now, Sebastian Graf. Miss Marple is the Better Detective, Marlene Lose. Sowie Kathleen Gavlich, Wilfried Hochholdinger und viele andere. Technische Realisation: Jean-Boris Schimczak und Theresia Singer. Regie: Viviane Koppelmann. Künstlerische Gesamtleitung: Leonard Koppelmann. Produktion: Der Audioverlag 2015.
Wenn Sie noch nicht genug von Sherlock und Watson, Neues aus der Baker Street haben, dann finden Sie diesen und vier weitere spannende Fälle zum Verschenken, Sammeln oder einfach zum Nachhören auch auf unserer Website sherlock-und-watson.de. Sherlock-und-watson.de